Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie ging es euch eigentlich so nach diesem Lobpreis, nach der Anbetungszeit? Hat das was mit euch gemacht? War gut, gell? Wir haben Wort Gottes proklamiert. Und das Wort Gottes schafft Veränderungen in einem. Und wenn wir Wort Gottes proklamiert, dann ist das wie ein Quell, der in uns anfängt zu sprudeln. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie man würde das jeden Tag machen. Morgens, mittags, abends, zu aller Zeit. Der Herr lobe und preise und ihm die Ehre gebe, was das in uns bewirkt, wenn wir Wort Gottes proklamieren. Und deshalb wollte ich jetzt am Anfang, also muss ich euch kurz erzählen, wie es mir ging die Woche. Also ich habe immer wieder mal, ich habe Nachrichten extra gemieden. Ich dachte, oh. Und dann hast du halt dein Handy, dann machst du ein Pop-up auf und dann kommt wieder, boom, geballte Ladung Nachricht. Gell? Und interessant ist, wenn ich dann mit der Geli spazieren gegangen bin, das Erste, was da über die Lippe sprudelt, ist genau das, was ich da gelesen habe und gehört habe. Gell? Und dann, oh, wie können die und was geht denn hier ab? Gell? Und Drama. Gell? Und da kam der Gedanke in mir auf, mit was fühle ich eigentlich mein Herz? Mit was fühle ich meinen Geist? Was ist das, was hier rüberkommt? Weil an einer Stelle heißt es, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und da wurde mir einfach erstmal klar, also das, was mich umtreibt, das kommt auch rum. Das, was mich bewegt, das kommt über meine Lippe. Das, womit ich mich jeden Tag beschäftige, das macht mir aus dann nachher auch später. Und ich möchte mit euch heute Morgen zuerst mal Jesaja 55, Vers 10 und 11 mal lesen. Und am besten wäre es, wenn man das proklamiert. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, dazu aufzustehen, wer möchte. Jesaja 55, Vers 10 und 11. Ich lese es auch von da, weil das ist ein älteres Semester. Ich habe eine neuere Übersetzung. Ist ein bisschen. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt. Ihr dürft ruhig laut mitlesen. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt. Er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie Sprossen gemacht und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden. Der andere Vers. Also wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Also wird mein Wort sein, das aus meinem Mund, aus dem Wort, das, was von Gott ausgeht. Das Wort wird aus seinem Mund hervorgehen und es wird nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was ihm gefällt und durchführen, wozu er es gesandt hat. Das Wort Gottes hat Kraft. Es hat Kraft. Und wir tun uns echt gut dran, wenn wir uns viel mehr damit beschäftigen und das regelrecht aufnehmen und verinnerlichen und dass es das bewirken kann, wozu es gesandt ist. Jeder, der sein Leben Christus anvertraut hat, hat gemerkt, irgendwas hat sich an mir verändert. Christus ist in mir offenbar worden. Ich habe aber Veränderungen in meinem Leben erlebt. Dinge, die mir früher wichtig waren, sind mir nicht mehr wichtig. Dinge, die mir vormals überhaupt nicht wichtig waren, sind mir plötzlich wichtig. Die Dinge des Reiches Gottes. Und Jesus ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir an ihm bleiben, dass wir Wort Gottes proklamieren. Der Wächter, dieser Hauptmann, der die Corrie ten Boom da drangsaliert hat im Gefängnis, der ist ihr begegnet nach dieser üblen Zeit. Und dieser Hauptmann hat Corrie ten Boom die Hand ausgestreckt zur Vergebung. Christus schafft Veränderung. Und Wir haben so viele Leute dort in der Politik, die von Christus überhaupt nichts wissen. Die wissen nichts von ihm. Und sie denken, sie tun das Richtige für ihre Ideologie und merken gar nicht, dass sie am Ziel total vorbeischießen. Mein Predigttext, der kommt aus dem Johannesevangelium, Vers 15, 1 bis 5. Deshalb ist es wichtig, dass wir betet. Es ist wichtig, dass wir unsere Obrigkeit segnet. Paulus hat in einer viel übleren Zeit gelebt als wir heute. Und dennoch ist es die gleiche Zeit. Wir leben in der Endzeit und wir sollen unsere Obrigkeit segnen. Wir sollen für sie beten. Das ist mir so ein wichtiges Anliegen. Wir müssen sie beten, wir müssen für die Obrigkeit einstehen im Gebet. Sonst haben wir echt ein Problem hier. Es heißt nämlich an der Stelle, als Paulus das schreibt, damit wir in Friede leben können, ist das nötig. Und wenn aber wir nicht angeschlossen sind an die himmlische Welt, dann sind wir hier dermaßen auf der tiefen Ebene und wir merken gar nicht, dass uns vieles entgleitet. Johannes 15, Vers 1 bis 5, da sagt Jesus von sich: Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jegliche, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das haben wir heute Morgen erlebt, oder? Wir haben das Wort Gottes verinnerlicht, aufgenommen und es hat was mit uns da. Es hat Raum geschaffen in unserem Herzen. Also ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selbst, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Und Jesus sagt von sich: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Eigentlich klingt die Aussage von Jesus hier ja ziemlich bedrohlich und dramatisch, oder? Gott, der Winzer, geht durch den Weinberg und schaut nach seinen Früchten. Die Rebe, das sind wir, Menschenkinder, die in seiner Obhut sind. Und er spricht nicht von denen, die sowieso nichts mit ihm zum Tun haben, sondern er spricht von den Gläubigen, die an ihm hängen. Er, der Winzer, also Gott, der Vater, hat eine Rebschere in der Hand und geht durch den Garten und schnipp, schnapp. Gell? Dann kommt er da und zwickt das ab, was nichts bringt und schneidet also die Stummel und das Vertrocknete und alles, was gedeiht, schneidet er ab. Wenn keine Frucht vorhanden ist. Also mir verursacht das manchmal so ein mulmiges Gefühl, so denkst du, was schneidet er jetzt bei mir wieder ab? Gell, so, was ist da nicht gut gewachsen in mir und muss man da nochmal anfangen, fangen wir wieder von vorne an? Und da denkst du noch, doch, es hat so ein bisschen was Unheimliches. Was wird er wohl bei mir abschneiden? Bring ich Frucht? Habe ich die Qualität, die der Norm entspricht? Und es entsteht so eine Art Anspannung, gell, so. Ich beginne mich zu vergleichen mit anderen und komme aus dem Dilemma vom Vergleichen raus. Ich muss besser sein. Ich muss mich noch mal ein bisschen quetschen und drücken, dass etwas kommt. Aber das ist aber jetzt so. Das ist. Man kann es aber auch sportlich nehmen und sagen, ist es jetzt viel mehr eine Herausforderung für mich? Denn es findet ja eine Reinigung statt quasi. Das heißt, alles wilde wächst, alles, was uns so anhaftet, wird entfernt. Was uns hindert, besser zu sein, es dient dazu, dass mehr Frucht wächst. Also negative Eigenschaften werden entfernt. Dinge, die uns hindern, Frucht zu bringen, werden entfernt. Das heißt, es ist auch von Vorteil, dass der Vater sich um die Rebe kümmert. Sie reinigt und pflegt. Und das anfänglich Bedrohliche verliert eigentlich an Kraft, oder? Wenn ich denn bei der Sache bin und mich auf ihn einlasse, also der, der Bogen ist jetzt ziemlich weit gespannt, gell? Denn tröstlich ist es aber, dass Jesus die Aussage macht, dass wenn jemand sein Wort hört, schon gereinigt ist. Die Reinigung im Wasserbad seines Wortes, im ersten Moment denkst du vielleicht, Worte sind schnell gesprochen und verschwindet dann auch wieder. Aber wenn du einen Psychologe fragst, wird er dir ganz sicher sagen, Worte haben einen Einfluss auf unser Leben. Wenn du immer wieder zu Gehör kriegst, dass du etwas nicht kannst, wirkt es erstens einmal verletzend und die Aussage manifestiert sich als Verletzung. Und so mancher wundert sich, warum vieles im Berufsleben oder im persönlichen Bereich nicht klappen will, zum Beispiel sich kein Erfolg einstellt. Weil man immer gesagt gekriegt hat, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts. Und wie Gott ein Jesus davor, total anders. Er sagt an der Stelle, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Und seine Worte schaffen Veränderung in uns. Die schaffen Veränderung. Da, wo wir uns auf ihn einlassen, auf dieses, sagen wir es mal, auf diese positive Worte, auf diese positive Ausrichtung, da kann auch was Gutes wachsen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Die Begegnung mit Petrus oder dem Zöllner Matthäus, also die erlebten in ihrem Leben Veränderung durch die Begegnung mit Jesus. Veränderung tritt ein durch das Wasserbad des Trostes, der Ermutigung. Das heißt, die Rebschere hat seinen Dienst schon da. Es geht Jesus auch darum, klarzumachen, dass er Gericht kommt, um es einmal so auszudrücken, es kommt und säge dem, der darauf vorbereitet ist. Dass man sich darauf einlässt, auf diese verändernde Kraft, die Jesus in uns bewirken will. Und Gutes hervorbringen will. Und dann haben dann auch solche Nachrichten, die kommen und gehen. Du kannst eine Zeitung von gestern lesen, das sind schon wieder alte Kamelle, heute steht schon wieder was anderes drin. Wir können diese Welt nicht verändern mit Manpower, das funktioniert nicht. Wir brauchen Gottes Kraft, wir brauchen seine Kraft. Also was hat es jetzt mit dem Weinstock auf sich? Warum bezeichnet oder vergleicht sich Jesus mit dem Weinstock? Richten wir uns aufmerksam mal auf den Weinstock. Haben wir das Bild? Hast du? Ah, schön, oder? So herrliche Reben. Und dann guckt euch mal den Weinstock an. Also so richtig ausgemergelt, oder? So richtig so zusammengezogen. Da ist doch, wenn man das vergleicht mit einer Buche oder einer Eiche oder so, dann ist das doch kein Holz, oder? Das ist doch, ich weiß nicht, kannst nichts damit anfangen, kannst vielleicht eine kleine Schnitzerei draus machen und so, aber ein gescheites Brett geht es nicht mehr, gell? Also Jesus selbst bezeichnet sich als so ein Weinstock. Und der sieht also ganz aussehend aus. Und ja, wie ich es gerade gesagt habe, aus dem kannst du nicht einmal ein Brettli machen. Gell? Bevor ein Schreiner einen Weinstock zum Bearbeiten verwendet, wird er sich nachher mal besseres Holz umsehen. Wie ich gerade gesagt, eine Buche, schön gerade gewachsen oder so. Ja. Ein Kieferholz, na gut, ein Kieferholz hat vielleicht viel Äste. Da kannst du vielleicht einen schönen Schrank draus machen, aber sonst noch. Auf jeden Fall, ein hartes Eicheholz, das hat auch etwas. Gell? Wenn man so einen Eichetisch mal gesehen hat, herrlich. Aber das Rebenholz, schwierig, schwierig. Es ist einfach kein Holz zum Weiterverarbeiten, oder? Höchstens als Brennholz, um sich ein bisschen warm zu machen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es im Winter. Schauen wir uns den Weinstock einmal genauer an. So ausgemerkt und dürr, als ob der Weinstock darum bemüht ist, all seine Energie dahin zu investieren, wo sie benötigt wird, nämlich bei der Rebe. Die Frucht ist dem Weinstock wichtiger als der persönliche Nutzen. Total selbstlos, um es mal so auszudrücken. Zum Nutzen für die Rebe. Du bist die Rebe. Ich bin die Rebe. Und Jesus ist der Weinstock. Und er tut alles dafür, dass er investiert in dich mit seinem Ganzen. Er hat gesagt, dass das Beste aus dem Himmel hat er für uns bereitet. Das Beste. Alle gute und alle vollkommene Gabe kommt vom Vater. Und dort verzehre mir. Und es ist echt interessant, dass Jesus dieses Bild nutzt, um sich so darzustellen. Zum Nutzen für die Rebe. Die Rebe, das bin ich, das bist du. Jesus ist wie ein Verzehrendes. Er hat sein Blut regelrecht ausgeschüttet am Kreuz. Es ist ihm entnommen worden. Er hat es ausgeschüttet zur Reinigung für die Welt. Also Jesus sagt von sich, ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Das ist ein sehr starkes Bild auf Jesus hin. Selbstlos, verachtet, für nichts geachtet, gab er sich dahin. In Jesaja 53, Vers 1 bis 5, da wird es so beschrieben, er hat sich regelrecht verdrehen lassen für uns, damit wir Frucht bringen können. Das ist eigentlich nach menschlichen Maßstäben unfassbar. Da gibt sich einer selbst auf um des anderen Wille. Die ganze Energie für die Rebe. Wenn wir weiterlesen, sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Das sind so tröstliche Worte, die ihr ihm Hoffnung vermittelt. Ich muss es jetzt selber machen. Jesus macht es in mir und durch mich. Es ist seine Kraft, die in uns wirksam sein will, damit wir ihn verherrlichen. Also er sagt weiter, bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selber, sie bleibt in dem Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Du kannst aus dir selbst raus keine Frucht bringen. Alles kommt von ihm. Er wirkt Frucht in deinem Leben. Wenn du denn an ihm bleibst, das heißt Gemeinschaft pflegst mit deinen Glaubensgeschwistern, Gebetsleben führst, Lobpreis und Danksagung, was wir heute Morgen schon so toll erfahren durften, Umgang mit dem Herrn pflege, dann kommen die Früchte des Geistes, sie werden sichtbar für alle Welt. Und es ist echt interessant, also Gili kann es davor erzählen, wenn ich dann mich mal ein bisschen da damit beschäftigt habe, dann sprudelt es, dann muss ich erzählen, dann, oh, guck mal, was da steht und was da steht. Und wenn ich mich mit anderen Dingen beschäftige, mit Nachrichten zum Beispiel, dann merkst du richtig, wie es so auseinanderzieht und denkst, oh, können wir mal wieder was Besseres zu uns nehmen. Das ist wie mit dem, ob du jetzt zum McDonald's gehst oder ob du jetzt daheim etwas Gescheites isst, den Unterschied merkst du noch schon. Ja. Also die Früchte des Geistes, sie werden sichtbar für alle Welt, wenn wir an ihm bleiben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, wenn wir Umgang mit ihm haben. Aber es ist nötig, an Jesus zu haften, ihm anzuhängen, von ihm zu zehren, sein Wort aufnehmen, es regelrecht zu verdauen und umzusetzen. Frucht wird sichtbar, wenn wir das, was Jesus für uns hat, annehmen. Und ich habe es schon vorweggenommen, ihr wisst schon, wer dann sichtbar wird, wenn wir mit ihm Umgang haben. Das, wessen wir uns füllen, das kommt auch rüber. Und dann kommen die Leute und sagen, ach, du immer mit deinem Jesus. Du immer mit deinem Jesus. Also das ist das, was du brauchst. Du brauchst Jesus. An Jesus kommt niemand vorbei. Und jeder, der das vorher und nachher erlebt hat, wie es vorher war, als man Christus noch nicht kannt hat oder Christus euch noch nicht kannt hat und dann das nachher, der merkt den Unterschied. Der ist ganz gewaltig. Und eigentlich, man möchte es nicht missen und man möchte dranbleiben und man möchte diesen Frieden haben und man möchte diese Entspanntheit haben, so in schwierige Situationen, dass man weiß, Herr, du hast mir eine Idee, wie ich da rauskomme aus dem. Ja. Und ich muss das jetzt nicht verkrampft irgendwie eine Idee, nach einer Idee suchen, sondern ich lasse mir jetzt einfach mal von dir beschenken. Jesus wird sichtbar. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn das verinnerlicht ist, dann wissen wir auch, was der Paulus meint, wenn er 1. Korinther 6, Vers 19 schreibt: Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Da hat ein Besitzstandswechsel auch stattgefunden. Gell? Da merkst du noch, oh, das was aus der Herrlichkeit kommt, das macht mich aus. Und dann sehen wir so, wenn man die alte Prediger da vor Augen hat, so Smith Wigglesworth, Wolfgang Müller, Pastor Seymour, dann Reinhard Bonnke, whatever, da kann man so viele, Corrie ten Boom hört ich schon noch, ja, viele Beispiele, die uns vorangegangen sind und wo man sagen kann, wow, guck mal, bei denen hat es auch funktioniert. Bei denen hat es auch funktioniert. Und es funktioniert bei uns auch. Also ein Besitzstandswechsel findet statt. Du gehörst ihm, nehme dir selber. Das ist doch echt Hammer, oder? Gott ist nicht fern. Er ist nahe, sehr nahe sogar. Näher als uns vielleicht auch lieb ist. Wir gehen ins Gebet und richtet uns an einen Gott, der aus der Vorstellungskraft heraus sich irgendwo in eine andere Dimension aufhält. Das ist paradox. Er ist sehr nah, sehr nah. Sogar. Denn wenn er durch seinen Heiligen Geist in dir Wohnung nimmt, dann ist er da. Dann ist Christus in dir. Und man braucht sich noch nicht wundern, wenn Leute von der anderen Seite dann sagen, oh, da kommt wieder so ein Heller da. Gell? So ein Heller. Oder du kommst in den Betrieb und sagst, oh, jetzt wird es wieder Licht da. Ne? Der Gott was von uns aus. Wir persönlich nehmen das vielleicht nicht so wahr, aber die Welt um uns herum nimmt es wahr. Die nimmt es wahr. Also ich erinnere mich daran, als ich noch nicht gläubig war und die Gläubige gesehen haben, die waren anders. Die waren irgendwie anders. Und ich habe immer gedacht, was ist bei denen anders wie bei mir? Was? Ja. Christus in uns. Gott ist also immer da. Wir müssen ihn nicht heraufbeschwören oder unser frommes Orakel manifestieren. Das müssen wir nicht. Er ist immer da. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Zeit bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist immer da. Er ist vor uns, er ist hinter uns, er ist über uns, er ist unter uns, er ist neben uns und er ist in uns. Und wenn Jesus dann aus alle unsere Knopflöcher strahlt, dann ist das heilsam für die Welt. Das ist heilsam für die Welt. Und nur mit ihm können wir Veränderung schaffen. Wenn Christus in uns zur Wirksamkeit kommt, dann können wir Veränderung schaffen. Dann werden Dinge sichtbar und offenbar, die wir uns in unserem kleinen Alltagsdasein gar nicht so vorstellen können. Gell? Das ist schon krass. Paulus geht sogar so weit, in 1. Korinther 2, Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweist? Wir aber haben Christi Sinn. Also sogar unser Denken kann von Christus durchdrängt sein. Wenn wir ihn haben, Christi Sinn, sei Barmherzigkeit für die sterbende Welt, sei Erbarmen für die Verlorene, sei Liebe für die Arme und Schwache, fließe die Ströme der Ewigkeit durch unsere Adern hindurch, die der Weinstock für uns bereithält. Ich glaube, dass Jesus bereit ist, jedem Menschen, der im Zugwand ist, vom Quellwasser des Lebens zu geben, und zwar umsonst. Das wird in Offenbarung ganz schön beschrieben. Wir müssen nicht darben an trügerischem Wasser, wo wir immer wieder hin müssen, um unseren Durst nach Leben zu stillen. Wir dürfen von ihm nehmen. Und wenn einer Durst hat, dann trinkt er. Dann, auch wenn das Durstgefühl da ist, irgendwas, du merkst, irgendwas fehlt, dann sagt, na, kommt wieder einmal und sagt, und hast genug Wasser getrunken? Und sagt, ja, nicht so arg, viel Leid. Aber dann trinkst du Wasser und du merkst richtig, wie, oder wie alles so auflockert und du hast wieder einen klaren Kopf. Gell? Und das ist wichtig, dass wir dieses Wasser, das Jesus anbietet, annehmet und trinket. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Jesus ist mehr als nur ein Mensch, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und interessant ist in Offenbarung 7, da steht da drin, wie die Engel hingeht und die Menschen versiegelt. 144.000 aus dem Volk Israel und eine riesige Volksschar aus allen Völkern, Ethnos und Nationen, die in weiße Kleider gekleidet sind. Und sie empfangen alle dieses Siegel Gottes. Und niemand darf sie antasten. Niemand darf sie antasten. Das ist Christus so ein Anliegen, dass uns das bewusst ist, dass wir zu ihm gehören. Wir gehören zu Christus. Und Christus möchte sich in uns offenbaren und durch uns offenbar sein in dieser Welt. In Offenbarung 22, Vers 17 heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Du musst nichts dafür bringen. Es ist umsonst. So der Schwab, der denkt wahrscheinlich, wenn es umsonst ist, dann kostet es noch nichts. Aber ja, das das Beste, das ist das Beste. Also, wenn will einer das? Also, ich will das. Ich will das. Ich brauche das Wasser des Lebens. Und das gibt es nur bei Jesus. Man kann sich an verschiedene Dinge hängen und merkt bald, dass der Reiz dann dahin ist. Also, das beste Beispiel, was noch früher, wie es bei den Kindern war, da hast du ein Spielzeug, hast geschenkt und dann ist das Spielzeug ist am Anfang interessant und dann plötzlich ist es irgendwo im Eck, ja, oder viele andere Sachen und ist nämlich so interessant. Und irgendwann mal, wenn du es dann raus tust aus dem Zimmer und nach ein paar Wochen wieder rein tust, dann sagst du, oh, das ist ja ein neues Spielzeug. Jesus als der Weinstock gibt uns also diesen Lebenssaft, der Frucht in uns wirkt. Eine gute Frucht. Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Geduld, Sanftmut, Keuschheit. Früchte, die der Geist Gottes in uns wirkt, die wir aus uns selber produzieren können. Diese Früchte des Geistes, die wirkt er in uns, wenn wir an ihm bleiben. Und Jesu Ziel ist es, dass das Feuer des Heiligen Geistes in alle beginnt zu brennen. In alle. Und die Herrlichkeit, die Jesus für seine Gemeinde vorgesehen hat, sichtbar ist für die ganze Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Und wisst ihr, es gibt nicht nur ein bisschen, er gibt alles. Der Weinstock, der windet sich regelrecht aus für dich bis in der Totnahe. Für dich. Und das auch noch ohne Gegenleistung. Denn er fordert von dir nur, glaube ihm, vertraue ihm, bleibe an ihm. Denn ohne ihn kannst du nichts tun. Kannst nichts tun. Du kannst was tun, aber es gibt einen Unterschied, ob es mit ihm oder ohne ihn tust. Aus deiner Kraft raus oder durch seine Kraft. Also ich habe am Schluss hier noch ein Gebet und Wer möchte, darf das gern mitsprechen. Vater, ich habe nichts vorzuweisen, aber du hast alles in deiner Möglichkeit. Ich bedarf deiner Kraft. Ich will an dir hängen wie diese Rebe am Weinstock, auf dass Frucht in meinem Leben sichtbar werde. Erfülle mich mit deinem Geist, lass mich überquellen. Meine Hände sollen deine Hände sein und meine Füße sollen deine Füße sein. Schenk mir deinen Sinn für die Nöte dieser Welt, damit du Christus verherrlicht wirst in der Welt durch deine Gemeinde. Amen.